Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Grünen haben ihren Bundesparteitag in Bielefeld mit weitreichenden Forderungen zum Klimaschutz beendet. Nach kontroversen Debatten beschlossen die Delegierten unter anderem, sich für einen deutlich höheren CO2-Preis stark zu machen. An ihrer Forderung, von 2030 an keine Pkw mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen, hält die Partei fest. Auch in der Wirtschaftspolitik richtet sie sich neu aus. Hier plädieren die Grünen für eine Lockerung der Schuldenbremse.
Am spannendsten Punkt des Tages kamen die Wahlurnen. Eine hauchdünne Mehrheit der Delegierten beschließt, zugunsten von staatlichen Investitionen auf die Schuldenbremse zu verzichten. Die Chefs einmal überstimmt, ansonsten aber setzt die Partei auf Geschlossenheit und Kompromiss.
Verwandeln wir dieses System, drehen wir dieses System, was unsere Lebensgrundlage unserer Kinder zerstört, um hin zu einem sozial-ökologischen System.
Wir müssen in einer großen Geschlossenheit gegenüber der Bundesregierung auftreten und dafür sorgen, dass eine wirksame CO2-Bepreisung endlich durchgesetzt wird. Wir haben sie gefunden. Bitte stimmt für den Kompromiss.
Doch der beschlossene Preis von 60 Euro pro Tonne bei der CO2-Bepreisung ab 2020 ist manchen Grünen noch zu wenig. Vielen Delegierten auch wichtig, mehr Tempo beim Kohleausstieg, schon bis 2030.
Wer nach vorn will, darf keine Kompromisse mit denen machen, die zurück wollen, sonst bleiben wir nämlich stehen und das können wir uns nicht leisten.
Anders denken die Grünen, die sich mittlerweile mit dem Regieren auskennen, etwa Hessens Wirtschaftsminister.
Wir haben eine Verantwortung, die weit, weit größer ist als diese Halle. Es gucken Menschen auf uns, die früher nicht auf uns geschaut hätten. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden.
Am Ende folgt der Parteitag weitgehend dem Kurs der Führung. Realpolitik scheint für die Grünen im Umfragehoch das Gebot der Stunde.
Ob und wie sehr urgrüne Ideen bei all dem Realismus auf der Strecke bleiben, für diese Diskussion war hier in Bielefeld wenig Raum. Die Aussicht auf immer mehr Regierungsbeteiligung verändert die einstige Öko- und Friedenspartei. Gelegentliches Unwohlsein darüber an der Basis kontrolliert die Parteiführung hinter den Kulissen.
Die Bundesregierung sieht beim Ausbau des landesweiten Mobilfunknetzes Nachholbedarf. Deutschland müsse schneller werden, sagte der zuständige Minister für digitale Infrastruktur Scheuer am Rande einer Klausurtagung des Kabinetts im brandenburgischen Meseberg. Momentan gibt es bundesweit noch etwa 5000 Orte ohne Mobilfunkempfang. Diese sollen möglichst schnell erschlossen werden. Geplant ist unter anderem, mit staatlicher Hilfe Funkmasten zu bauen. Dafür soll mehr als 1 Milliarde Euro bereitgestellt werden.
Wer viel auf dem Land unterwegs ist, weiß, Deutschland hat großen Nachholbedarf, geht es um die mobile Netzabdeckung. Vielerorts gar kein Empfang. An schnelles 4G nicht mal zu denken. Etwa 5000 solcher weißen Flecken gibt es hierzulande. Funklöcher, gegen die Bundesregierung nun etwas tun will. Am Nachmittag kommt das Kabinett im brandenburgischen Meseberg zusammen. Die Mobilfunkstrategie, heute auf der Tagesordnung.
Wir haben Zeitdruck im internationalen Vergleich. Wir wollen 4G positionieren und Glasfaserausbau, damit wir dann mit 5G aufsetzen können. Und es wurde heute formuliert von einem Kollegen, das ist ein echt großer Wurf.
Ein Teil dieses selbsternannten großen Wurfes, 5000 Mobilfunkmasten, die die Bundesregierung selbst aufbauen lassen will, um auch abgelegene Gebiete zu versorgen. Die Genehmigungsverfahren dafür sollen beschleunigt werden. Damit Deutschland digital nicht abgehängt wird, mahnt der Branchenverband Bitkom zur Eile.
Wir erwarten uns von der Kabinettsklausur wirklich konkrete Maßnahmen. Es gibt genügend Digitalkommissionen, es gibt genügend Ethikkommissionen, aber jetzt geht es darum, das wirklich auch umzusetzen.
Das Kabinett bleibt bis morgen in Meseberg. Dabei wollen die Minister nicht nur Funklöcher bekämpfen, sondern auch die Verwaltung digital aufstellen, so dass zum Beispiel bald alle staatlichen Leistungen einfach online beantragt werden können.
Was genau versteht die Bundesregierung unter dem flächendeckenden Ausbau des Mobilfunknetzes und wie soll dieser erreicht werden? Auf tagesschau.de beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema. Das Bundesfinanzministerium plant offenbar künftig mit einer spezialisierten Einheit gegen groß angelegten Steuerbetrug vorzugehen. Wie die Welt am Sonntag berichtet, will Bundesfinanzminister Scholz dafür insgesamt 48 Stellen schaffen. Ziel sei es, Steuerbetrug von Banken und Großanlegern, wie im Fall der sogenannten Cum-Ex-Geschäfte, zu verhindern. Diese hatten den Staat Schätzungen zufolge Milliarden gekostet, bevor das Steuerschlupfloch 2012 geschlossen wurde. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, hat die AfD mitverantwortlich für wachsenden Antisemitismus in Deutschland gemacht. Die AfD breche bewusst Tabus und verändere damit das gesellschaftliche Klima, sagte Schuster der Augsburger Allgemeinen. Eine große Rolle spielten auch die sozialen Netzwerke. Dort würden ungefiltert Lügen, Falschaussagen und Verschwörungsmythen verbreitet, so Schuster.
Die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag im Bundestag stand heute im Zeichen der deutsch-polnischen Versöhnung, 80 Jahre nach dem Überfall auf Polen. Das frühere Stadtoberhaupt von Breslau, Rafał Dudkiewicz, wandte sich in seiner Rede gegen Nationalismus und Populismus. Zuvor hatte Bundespräsident Steinmeier an der Neuen Wache in Berlin einen Kranz niedergelegt, zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Wir machen jetzt weiter in Prag. In Prag ist heute an den Beginn des Umsturzes vor genau 30 Jahren erinnert worden. Zehntausende nahmen an einem Festival der Freiheit teil. Ministerpräsident Babiš legte Blumen nieder, wo Polizisten 1989 gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen waren. Mit Blick auf Kritik an seiner Amtsführung betonte er, die Demokratie in Tschechien sei stark. Bei der samtenen Revolution hatten Massenproteste das kommunistische System in der früheren Tschechoslowakei gestürzt. In der Republik Belarus, auch als Weißrussland bekannt, ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Präsident Lukaschenko dürfte seine Macht festigen, denn viele führende Oppositionelle wurden von der Kandidatur ausgeschlossen. Die frühere Sowjetrepublik Belarus hat etwa 9,5 Millionen Einwohner. Das Land ist wirtschaftlich eng an Russland gebunden. Lukaschenko ist seit 1994 im Amt und führt eine autoritäre Regierung, die hart gegen kritische Stimmen vorgeht.
Es sind eigentlich vorgezogene Parlamentswahlen, doch tatsächlich dreht sich alles um ihn. Alexander Lukaschenko will nächstes Jahr bei der Präsidentenwahl wieder antreten, kündigt er heute an und weist Kritik zurück, die Wahlen seien undemokratisch. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Mein Interesse ist, dass die Wahlen gemäß unserer Gesetze und unserer Verfassung abgehalten werden. Internationale Beobachter kritisieren Wahlen in dem Land schon lange als undemokratisch. Wähler könnten sich vor der Wahl schlecht informieren. Vollwertige Wahlen existieren in Belarus schon mehr als 20 Jahre nicht mehr. Was im Wahlkampf passiert, ist die Nachahmung einer Wahl. Offiziell liegt die Wahlbeteiligung am Abend bei mehr als 70%. Die Bürger können schon seit mehreren Tagen abstimmen. Es gibt viele Fälschungen. Wen man auch fragt, niemand geht hin und dann gibt es ein Ergebnis von 90%. Ich möchte nicht wählen, denn es ist nicht ehrlich. Lukaschenko sucht seit kurzem wieder stärker den Kontakt zum Westen, etwa diese Woche beim Staatsbesuch in Österreich. Lange Zeit hatte er sich fast ausschließlich nach Russland orientiert. Der Widerstand gegen seine autoritäre Amtsführung ist zurzeit relativ gering. Zu einer Demonstration der Opposition am Freitag kamen nur ein paar hundert Menschen. Immer wieder waren Sicherheitskräfte in den letzten Jahren massiv gegen die Opposition vorgegangen.
Die Lage im Iran spitzt sich angesichts landesweiter Proteste zu. Berichten zufolge wurden bei Ausschreitungen mindestens 2 Menschen getötet und weitere verletzt. Etwa 1000 Demonstranten wurden festgenommen. Auslöser der Proteste sind Benzinpreiserhöhungen. Damit hatte das Regime in der Nacht zu Freitag auf die schwere Wirtschaftskrise reagiert, in die das Land infolge der US-Sanktionen geraten ist.
Mitten in Teheran auf einer Schnellstraße stellen diese Iraner ihre Autos ab. Es ist ihre Art, gegen die enorme Benzinpreissteigerung zu protestieren. Am Freitag hatte die iranische Regierung verkündet, Benzin werde um 50% teurer. Wer zudem mehr als 60 Liter im Monat tanke, zahle ab sofort gar das Dreifache. Die Wut in der Bevölkerung, die unter einer immens hohen Inflation und den Folgen von US-Sanktionen leidet, ist groß. Der Unmut über die politische Führung wächst. Diese Entscheidung wurde getroffen, weil der Staat kein Geld mehr hat. Jetzt wollen sie uns, den Bürgern, das Geld aus der Tasche ziehen, um die Löcher zu füllen. Im Iran hängt alles am Benzinpreis. Wenn sie den erhöhen, wird kurz darauf alles teurer. Mieten, Lebensmittel, einfach alles. Landesweit gingen mehrere 10.000 Menschen auf die Straße. Vereinzelt sollen Banken und Tankstellen in Brand gesteckt worden sein. Sicherheitskräfte griffen hart durch. Laut Staatsmedien kamen dabei ein Demonstrant und ein Polizist ums Leben. Augenzeugen berichten von weiteren Toten. Revolutionsführer Ali Khamenei, geistliches Oberhaupt im Iran, verteidigt die Benzinpreiserhöhung. Die jetzigen Proteste seien gesteuert vom Ausland. Einige Menschen sind nun besorgt oder wütend. Sie denken, diese Entscheidung schade ihnen, aber deswegen Dinge anzuzünden. So etwas würde kein ehrenvoller Bürger machen. Das machen nur Randalierer. Derweil ist seit Samstag der Internetzugang im Iran beinahe komplett gesperrt. Beobachter gehen davon aus, dass bei vielen Iranern die Unzufriedenheit über die Situation im Land weiter wächst.
Kuba hat den 500. Jahrestag der Gründung von Havanna gefeiert. Präsident Díaz-Canel empfing im renovierten Kapitol, dem Sitz der Nationalversammlung, zahlreiche ausländische Gäste. Die Kolonialmacht Spanien hatte die Stadt am 16. November 1519 gegründet. Heute ist Havanna Kubas Hauptstadt mit mehr als 2 Millionen Einwohnern.
Es ist ein kulturelles Feuerwerk. Havanna feiert seinen Geburtstag mit einer pompösen Gala auf den Treppen des renovierten Kapitols, dem Wahrzeichen der Stadt. Grußworte des Präsidenten gab es keine. 500 Jahre Havanna wecken unterschiedliche Wünsche an die Zukunft bei den vielen 100 Gästen. Ich habe ein tiefes Gefühl der Liebe zu unserer Heimat und unserer Revolution. Die Stadt braucht neue Ideen und neuen Antrieb durch die Jugend. Von den Spaniern als bedeutende Hafenstadt gegründet, wird Havanna in den 50er Jahren zum Spielparadies der USA. Bis Fidel Castro mit seiner sozialistischen Revolution siegreich in der Hauptstadt einzieht. Heute ist es eine Stadt mit vielen Gesichtern und gemischten Gefühlen. Da ist der Stolz auf die Altstadt, die zum Weltkulturerbe gehört. Nur wenige Straßen weiter werden die Häuser durch den Verfall zunehmend unbewohnbar. Die soziale Ungleichheit wächst. Taxifahrer verdienen durch das Trinkgeld der Touristen mehr als Ärzte. Und ausgerechnet im Jubiläumsjahr haben die USA die sozialistische Insel mit Sanktionen überzogen. Es kommt zu vielen Engpässen, nicht nur bei Benzinlieferungen. Eine Geburtstagsfeier im Zeichen der Krise.
Wie geht es in den kommenden Jahren weiter? Es ist ein Geburtstag, der von dieser Sorge überschattet ist. Andererseits sind sich Kubaner im Wesentlichen einig. Sie hätten auch jede Krise überstanden und so werde es auch diesmal sein.
Fußball-Bundestrainer Löw kann fest für die Europameisterschaft im kommenden Jahr planen. Die deutsche Elf gewann gestern Abend in Mönchengladbach das Qualifikationsspiel gegen Belarus mit 4:0. Damit ist die EM-Teilnahme vorzeitig gesichert.
Entspannte Minen heute bei der Nationalmannschaft. Nach der vorzeitigen EM-Qualifikation soll nun am Dienstag gegen Nordirland der Gruppensieg perfekt gemacht werden.
Wir haben natürlich den Anspruch, Erster zu werden, das letzte Spiel hier im Jahr auch souverän zu gewinnen. Wird gegen Nordirland nicht einfach, aber wäre schon ein Erfolg mit dieser jungen Truppe, noch vor den Holländern Gruppenerster zu werden.
Die Weißrussen wehrten sich gestern Abend nach Kräften. Ginters Führungstreffer kurz vor der Pause ebnete den Weg zum späteren 4:0-Erfolg. Denn nach dem Seitenwechsel nutzte die DFB-Auswahl ihre Chancen konsequenter. Zunächst Goretzka, später dann Kroos, der in der Schlussphase noch ein zweites Tor erzielte, zudem der jungen Mannschaft Sicherheit und Stabilität gab, richtungsweisend mit Blick Richtung EM.
Das Ziel ist es natürlich immer, wenn du in ein Turnier gehst. Du willst es gewinnen, du willst ins Finale kommen, aber wir werden da sicherlich nicht als Favorit einlaufen. Das Turnier kommt sehr früh für diese junge Mannschaft.
Interessant, die letzten verbliebenen Weltmeister von 2014, Neuer, Kroos und Ginter, bilden derzeit eine wichtige Achse. Um sie herum bastelt der Bundestrainer an seinem EM-Kader.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 18. November.
Ein Tief zieht von der Mitte Deutschlands zur Nordsee. Es bringt dem Westen Regen und Schnee. Deswegen bitte Vorsicht. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf 300 bis 600 Meter. Im Bergland Schneeglätte. Am Tag Regen in den westlichen Landesteilen, im Hunsrück und in der Eifel 10 cm Neuschnee. Auch sonst viele Wolken, kaum Regen, vor allem im Südosten Lichtblicke. In der Nacht plus 10 bis minus 4 Grad. Am Tag 1 Grad in der Eifel, 13 Grad in der Lausitz. Am Dienstag ist es im Osten und Süden neben vielen Wolken und zähem Nebel teilweise freundlich. Sonst regnet es gebietsweise etwas. Im Bergland Schnee. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter, neben Wolken und Nebel auch Sonne. Am Donnerstag verbreitet Nebel oder Hochnebel.
Um 22.45 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Lieferengpässe bei Arzneimitteln, warum Ärzte und Apotheker besorgt sind und Gedenken in Zeiten von Hetze und Hass. Erinnerung an den Anschlag von Mölln wird von Morddrohungen überschattet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.